ARD. SWR Kultur. Essay.
Allein laufe ich die Hauptstraße unseres Dorfes hinauf Richtung Marktplatz. In einer Hand die scheppernde Milchkanne, die mir riesig vorkommt. Mit der anderen Hand fühle ich in der Tasche meiner kurzen Jeans nach den abgezählten Pesetas, die mir Mama mitgegeben hat. Wie jedes Mal werde ich die Furcht vor dem düsteren alten Bauernhaus überwinden müssen. Vor der abgedunkelten Stube, die wie eine Totenkammer daliegt. Und erst dahinter, in der Küche, wird die Bäuerin stehen, mit müden Augen und einem großen Topf. Tonlos, nur mit den Lippen, spreche ich immer wieder den einen Satz, den ich nicht vergessen darf. 2 litros de leche. 2 litros de leche. 2 Liter Milch.
Hola, Jordi Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, de què parlem avui?
Doncs del Barça, que ha començat avui la campanya per...
Wir sind viel zu spät losgefahren, meine Freundin und ich. Und jetzt jage ich den geliehenen Wagen ihrer Eltern durch die Serpentinen. Am Bahnhof der nächstgelegenen Stadt steigt in diesem Moment unser Besuch aus dem Zug und wir haben noch über 30 Minuten Landstraße vor uns. Ich finde, wenn der Besuch 10 Stunden angereist ist, um uns zu sehen, wird er nicht wegen einer halben Stunde Wartezeit auf dem Absatz umkehren. Aber meine Freundin treibt mich an. Die deutsche Pünktlichkeit, auch im Urlaub. Und während ich den Wagen noch etwas mehr in die Kurven presse, als ich mir das als Fahranfänger zutrauen sollte, merke ich plötzlich, dass ich die Straße bereits auswendig kenne. Aber nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Körper. Ich fahre wie einer von hier, denke ich. Bin ich am Ende vielleicht von hier? Wenigstens ein bisschen?
Bella Vista Tres. Vom zweifelhaften Glück, im Sommer ein Zuhause zu haben. Essay von Raphael Jouvet.
Der Tramontana durchfegt seit gestern Nacht die Straßen. Die Palmen biegen sich und Plastiktüten ziehen hoch am Himmel über Straßen und Häuser hinweg wie Vögel. So wild habe ich das Urlaubsparadies noch nie erlebt. Die Touristen sind weg, der Strand verlassen, die Buden vernagelt, alle Parkplatzschranken und Zahlautomaten abmontiert. Jetzt sind nur noch Leute da.
Com va tot?
Haurem de posar-nos en marxa de seguida, si vol agafar el tren.
Ich sitze noch mit meinen Eltern beim Abendessen, da höre ich schon meinen Namen von der Straße hochgeschrien durch die offene Balkontür. Im gelblichen Licht der Laternen blicken circa 10 Kinder zu uns herauf. Einige hier aus dem Dorf, einige auf Urlaub aus der Stadt. Wie jeden Abend rufen sie mich zum Spielen heraus und immer noch kann ich mein Glück nicht so ganz fassen, dass ich geschafft habe, hier eine richtige Gang zu haben, obwohl ich mich mit keinem von denen unterhalten kann. Nur schnell in die Turnschuhe und schon bin ich draußen. Bis in die tiefe Nacht werden wir unterwegs sein. Deutsche Zu-Bett-Geh-Zeiten interessieren kein Schwein. Das ganze Dorf, unser Spielplatz und die Sommerferien ewig. Zwischen unausgepackten Koffern hänge ich in der Warteschleife in einer Wohnung ohne Strom. Seit Stunden wechselnde Hotline-Mitarbeiterinnen des Energieversorgers am Ohr, die nach immer neuen, mir unbekannten Daten fragen. Um mich wird es dunkel in der Wohnung, während der Telefonakku sich leert. Weit weg und einsam fühlt es sich an, im Lichtkegel meiner abmontierten Fahrradlampe am Tisch zu sitzen, immer neue Callcenter-Agents in der Leitung, die ich schwer verstehe und die mich schwer verstehen. Was heißt Stromzähler auf Spanisch? Abbuchung, Mahnung, Konto, Zahlungseingang. Wörter des hässlichen Alltags, die in meiner gemütlichen Urlaubswelt nichts zu suchen hatten. Bisher. Jetzt muss alles aufgeholt werden. Wie immer, erst wenn die Umstände nichts anderes mehr zulassen. Das bin alles ich. Aber ich bin das über so viele Jahrzehnte hinweg, in so vielen Altern, Stadien, Zuständen und Übergängen. dass es sich wie viele unterschiedliche Menschen anfühlt. Was die ganze Zeit gleich bleibt, das sind die Orte. Eine Wohnung in den Bergen, eine am Meer. Räume, in denen sich seit einem halben Jahrhundert praktisch nichts verändert hat und in denen alle Zeitschichten gleichzeitig zu existieren scheinen. Hierhin komme ich verlässlich immer wieder zurück. Als Urlauber, als Verwandter, als Kind und als Vater, als Liebender, als Getrennter, als Staatsbürger. 1600 Kilometer entfernt in Katalonien, der Heimat meines Vaters. Da ist es schön, aber da ist auch so viel Unscharfes und Schmerzhaftes, worüber ich nicht aufhören kann nachzudenken. Warum komme ich mir in Katalonien immer vor wie die bessere Version meiner selbst und schaffe es trotzdem nicht richtig anzukommen? Ist das hier auch meine Heimat? Oder bleibt es für immer nur ein Urlaubsort mit Abonnement? Seit fast 15 Jahren schreibe ich über diese Orte, schreibe an diesen Orten. Schreibe in Notizbücher, Laptop und Skizzenblocks. Schreibe, um zu verstehen, was es für mich bedeutet, zweimal zu Hause zu sein. Ab und zu setze ich mich vor das wachsende Ungetüm aus Texten, versuche zu ordnen, etwas daraus zu machen und gebe wieder auf. Alles viel zu nah, zu kompliziert. Mache ich wann anders. Jetzt sitze ich wieder davor. Mal sehen, ob es diesmal was wird. Eigentlich ist es gar nicht mal schön in unserer Straße, objektiv betrachtet. Nichts Pittoreskes, nichts Rustikales, nichts Altes. Ein ganz schmuckloses, alltägliches Vorstadtspanien ist es, wo sich meine Großeltern und Tanten eingekauft haben in den 70er Jahren. Schlichte Betonblocks in unterschiedlichen Gelb- und Ockertönen mit Balkonen und Plastikrollläden. Ein Wohnviertel mit steil ansteigenden Straßen, das man oberhalb des Stadtzentrums an den Hang geklatscht hat. Hinter unserer kommt noch eine Häuserreihe, dann hört die Stadt auf und die Pinienwälder beginnen. Schöne Aussicht ist wohl das Verkaufsargument gewesen, als man die Blocks Mitte der 70er hochgezogen hat. Bella Vista Tres haben sie unser Haus genannt. Bella Vista Dos und Uno stehen gleich daneben. Und das mit dem schönen Blick hat auch gestimmt, erstmal. Ich erinnere mich, dass man von unserem Balkon im dritten Stock kilometerweit über die Stadt, den Hafen und die ganze Bucht schauen konnte, bis eines Tages eine neue Betonhäuserreihe aus dem Boden wuchs und die schöne Aussicht plötzlich nur noch wenige Meter weit reichte, bis zur Fassade des neuen Wohnblocks Molí de Vent, Windmühle, auch schön. Es ist überhaupt kein Urlaubsspanien hier oben, keine Fincas, keine Infinity Pools, obwohl wir uns an einem klassisch touristischen Abschnitt der Küste Kataloniens befinden. Unten an der Promenade stehen die Hotels und die Strandbars, die Kinderkarussells, die Restaurants mit den Fotos von Schnitzeln und Tintenfischringen und die rustikalen Fischertavernen, wo man manchmal das Pendant zum deutschen Shanty, die Habanera Catalana, hören kann. Hier oben dagegen eine erfrischende Unpostkartenhaftigkeit. So sieht Spanien eben meistens aus, nicht wie Granada oder Cadaqués. Aus freien Stücken würde man hier nicht einchecken. Und allein am Standort kristallisiert er sich auch schon, der Unterschied zwischen dem klassischen Urlaub, der Landschaft und Fremde als Konsumartikel einkauft, und einer Urlaubsheimat. Die Heimat sucht man sich nicht im Katalog aus. Niemand hat bereits eine Bewertung dazu geschrieben. Sie wird einem einfach zugeteilt. Und das bleibt dann so. Für immer. Bei uns zu Hause wurde nie darüber diskutiert, wohin es diesen Sommer in den Urlaub gehen könnte. Das Ziel stand immer schon fest. 5 Wochen Katalonien mit dem vollgepackten Auto. Aufgeteilt zwischen unserer Wohnung in den Bergen und der Wohnung am Meer, wo wir zusammen mit meiner Oma und den Tanten teilweise zu 9 in 3 kleinen Zimmern schliefen. Seit ich mich an irgendetwas erinnern konnte, war das so und davor auch schon. Katalonien war Synonym für alles, was anders war als meine deutsche Vorstadtkindheit. Ein Ort, wo vieles fremd war und ich niemanden verstand, aber dennoch ein vertrauter Ort mit verlässlich wiederkehrenden Menschen und Ritualen. Das Ankommen am Urlaubsort nach 3-tägiger Autofahrt fühlte sich immer an wie nach Hause kommen. Der vertraute Geruch, der uns schon im Treppenhaus entgegenschlug und die freudige Wiederinbesitznahme des eigenen Zimmers, der Spielsachen, der uralten Bugs Bunny und Schweinchen Dick Comics meiner Geschwister. Jeder Weg war vertraut, die kleinen Läden in den Straßen mit den klappernden Türvorhängen, der Bäcker, der Metzger, alles sagte willkommen zurück. Ich wuchs hinein in die Selbstverständlichkeit, doppelt beheimatet zu sein. Wobei die zweite Heimat, jene, in der man immer nur Urlaub machte, auf längere Sicht nur gewinnen konnte. Schließlich erlebte ich mich und meine Familie hier immer als die besseren Menschen, mit Zeit und Muße. Jährlich konnte ich beobachten, wie mein sonst so schweigsamer Vater plötzlich an jeder Straßenecke Bekannte traf und Schwätzchen hielt. Die Freiheit und Verheißung, die ein langer Sommerurlaub verspricht, glühende Hitze, Erdbeeren mit Schlagsahne, Flussbadetage, Berggipfel mit freilaufenden Kühen, Salzwasser, Sonnenbrand, faszinierende Tiere mit Fühlern und Beinchen, die aus dem Reis herausschauen. Die Bilder und Erinnerungen daran hätten sich unter anderen Umständen über viele Sommer- und Ferienziele hinweg verteilt. Sie hätten ein unbestimmtes Bild geformt vom guten Leben. An Orten, an denen man immer nur zu Gast gewesen wäre. So aber fand das gute Leben für mich nur an diesem einzigen Ort statt, an den wir verlässlich immer wieder zurückkehrten, an dem wir keine Gäste waren und den wir dennoch jedes Jahr aufs Neue zurücklassen mussten. Wir machen einmal kurz Pause von den großen Emotionen. Zeit für einen nüchternen Blick auf biografische Eckdaten, meine Ausgangsposition gewissermaßen. Es könnte eventuell jetzt schon so wirken, als wolle ich erzählen, wie ich da zwischen zwei Kulturen aufgerieben werde oder so ähnlich. Aber das wäre Quatsch. In den letzten Jahren werden endlich genau solche Geschichten über das Aufwachsen in Deutschland erzählt und gehört. Aber sie werden erzählt von Deutschen, die hier mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen geboren wurden und aufgrund von Hautfarbe, Religion oder eines Nachnamens von diesem Land immer als die Fremden gesehen und behandelt werden. Diese Erfahrungen habe ich nicht machen müssen. Ich bin in Deutschland geboren mit deutscher Mutter und katalanischem Vater. Und der kommt sogar noch direkt aus Barcelona, dieser umwerfenden, bezaubernden Metropole, wo wir alle so gern Urlaub machen. Bei uns zu Hause gab es deutsches Graubrot, deutsche Zeitungen, deutsche Weihnachten. Und man hat sich gar nicht erst die Mühe gegeben, mich zweisprachig zu erziehen. Bis heute ist Deutsch die einzige Sprache, in der ich meine Gedanken und Gefühle in die halbwegs passenden Worte einkleiden kann. Spanisch spreche ich, wie das ein Deutscher nach einigen Jahren Grundkurs und diversen Auslandsaufenthalten so tut, mit hörbar angestrengt rollendem R und merkwürdig verrutschtem Satzbau. Ich komme zurecht. Aber niemand in Spanien würde mich für einen Einheimischen halten, von Katalonien und Katalanisch gar nicht erst zu reden. Dieser sogenannte Migrationshintergrund hat mich wenig bis gar nicht beschäftigt. Ab und zu wurde ich wegen des schwer zuzuordnenden Nachnamens gefragt, woher kommt der oder wie spricht man das aus? Und dann alle immer, ach toll, Spanien und Barcelona, so eine schöne Stadt. Man hat mir deswegen keine Türen vor der Nase zugeschlagen. Der leicht exotische Name mit dem Accent aigu auf dem E hat mir eher dabei geholfen, besser im Gedächtnis zu bleiben. Er hat mein Profil geschärft. Ich weiß noch, wie absolut überrascht ich war, als die Oma meiner damaligen Freundin einmal feststellte, dass ich ja schon Ausländer sei. An dem Tag hörte ich es zum ersten Mal jemanden über mich sagen. Mir war in über 20 Jahren schlichtweg nie in den Sinn gekommen, dass da ein Ausländer in mir wohnen könnte. Und selbst hätte ich mich gar nicht getraut, das zu behaupten. So aber klang es für mich fast wie ein Kompliment, als hätte ich da noch Potenzial. Für meinen sogenannten Werdegang in Deutschland jedenfalls hat das bisschen Südeuropa im Stammbaum überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn ich heute meinen Lebenslauf bei einer Bewerbung einreiche, findet sich dort nicht die winzigste Spur davon wieder. Als gäbe es diese Seite meiner Familiengeschichte nicht. Und doch haben wenige Wochen Katalonien pro Jahr für mich gereicht, irgendein emotionales Level jenseits der Sprache freizuschalten. Seitdem ist es Liebe. Und wir sind wieder zurück bei den großen Emotionen. Ein letztes Mal über den Wochenmarkt für diesen Sommer. Wie gut das alles ist, was da in den Körben liegt. Die bunten und gescheckten Tomaten, die sich dort krümmen, wölben und runzeln. Es treibt mir die Tränen in die Augen, dass dies nicht mein Alltag sein kann. dass mein Blick über die Seeteufel und Gambas, die Chorizos und Yonganissas, die Oliven, die Artischocken und riesigen, rot-grünen, abenteuerlich gewählten Paprikas hastet, während ich schon wieder Tage zähle. Was schaffe ich noch zu kochen und was muss wieder bis zum nächsten Jahr warten? So ungerecht, dass ich mich nur für ein paar Tage im Jahr als Fisch im Wasser fühlen darf, dass alle anderen hier jeden Tag einkaufen dürfen, während für mich schon wieder die Uhr abläuft. Es geht viel ums Essen bei mir. Eigentlich immer, aber in Spanien erst recht. Das kann Außenstehende nerven, wenn sie mit anderen Prioritäten unterwegs sind, aber es überrascht auch nicht unbedingt. In meiner katalanischen Familie stand schon immer das Essen im Mittelpunkt. Wenn wir alle zusammen im Sommer Zeit am Meer verbrachten, wurden die anderweitigen Urlaubsaktivitäten mehr oder weniger um die Mahlzeiten herum organisiert. Als meine Großmutter im Alter von 100 Jahren aufhörte zu sprechen, obwohl sie rein physisch noch in der Lage dazu gewesen wäre, wachte sie weiterhin darüber, dass bei Tisch alles seine Ordnung hatte. Strengen Blickes mahnte sie durch Klopfen des Zeigefingers auf die Tischplatte, dass Brot oder Ölkännchen fehlten. Und wenn sie meinte, dass ich unmöglich schon genug gegessen haben könnte, dann schob dieser zerbrechliche, knochige Finger die Schüssel mit Macarrones über die Tischdecke auf mich zu, bis ich ohne Widerspruch zu leisten meinen Teller nachfüllte. Bis heute liebe ich es, mit meiner Tante übers Essen zu debattieren. Was man unbedingt probieren müsse oder kürzlich probiert habe. Welches Obst zu welcher Jahreszeit etwas taugt. Dass man Lammkoteletts am besten nur über Pinienholz grillen sollte und welcher Pilz getrocknet besser schmeckt als frisch. Es kann Stunden so gehen und man kann die ganze Zeit dabei am Tisch sitzen und essen. Das alles mag oberflächlich erscheinen. Keine Ahnung von der Landespolitik haben, mangelhafte Sprachkenntnisse, immer nur Urlaub vor Ort machen, aber nie ein Problem zu lösen, sich trotzdem als halber Spanier aufführen und dann die ganze Zeit nur vom Essen faseln. Tatsächlich aber war das Essen für mich erster und einziger Zugang zur Welt meiner katalanischen Familie, lange bevor ich in der Lage war, mit ihr eine Unterhaltung zu führen. Es war unsere Love Language. Sie bekochten mich mit Liebe und ich zeigte, dass ich sie liebte, indem ich mochte, was sie kochten. Wenn ich etwas über Gastfreundschaft, Genuss und die Freuden eines nicht enden wollenden Mittagsgelages gelernt habe, dann an den Tischen meiner katalanischen Urlaubskindheit. Ein ganzes kulinarisches Erinnerungsinventar habe ich abgespeichert. Zerschrammte Siphonflaschen, die von einem gelben Plastikgeflecht umspannt werden. Öl- und Essigkännchen aus braunem Glas. Serviettenspender mit viel zu kleinen, nichts aufsaugenden Servietten. Gelbe Zahnstocherbehälter mit abgerundeten Ecken und Sockelfuß. Runde Inox-Stahlförmchen mit abstehenden Ohren, in denen noch blasenschlagend die Cannelones auf den Tisch gestellt werden. Unbequeme Holzstühle mit hohen Rückenlehnen und einer Sitzfläche aus Korbgeflecht. In meinem Kopf sieht es aus wie in einer nostalgiegetränkten Vintage-Boutique. Überall Gutes von gestern. Und im Hintergrund sickert leise die Einsicht herab, dass mein ganzes, aus verklärten Erinnerungen und Wunschträumen zusammengezimmertes Sehnsuchtsspanien einfach nur ein schwindendes Alte-Leute-Spanien sein könnte. Ein Land, wo man das Gute noch schätzt und bewahrt und wo das Capitan-Cola-Eis bis in alle Ewigkeiten 30 Pesetas kostet. Wie kommt jetzt auf einmal die Wehmut ins Spiel? Es klingt doch alles nach ungetrübtem Sommerglück, nach 5 Wochen nichts als Sonne und lachenden Gesichtern. Jeder, auch wer nicht dabei war, weiß, dass es natürlich nicht so war. Es gab genau wie überall auch hier kleine und große familiäre Auseinandersetzungen, knallende Türen, Betten, in die man zur Strafe schon tagsüber gehen musste, aufgeschlagene Knie und Sonnenstiche. Doch nicht einmal die Ekelhaftigkeiten, die man sich in der Pubertät zwischen Kindern und Eltern an den Kopf wirft, konnten die aufaddierten Sommererinnerungen wieder ins Minus setzen. Die Eintrübung geschieht subtiler, schleichender und ganz ohne das Zutun anderer. Es beginnt irgendwann zu stören, dass man sich selbst an jeder Straßenecke wieder begegnet, in allen Alters- und Entwicklungsstufen. Kein Haus, kein Stein, keine Wegbiegung, die nicht mit einer Fühl-, Riech-, höher oder schmeckbaren Erinnerung verbunden ist. Ich höre die Stimme unserer verstorbenen Nachbarin, wie sie Jove durchs Treppenhaus schreit, weil da ein Anruf für uns ist auf ihrem Telefon. Ich kann das Rot des Blutes sehen, das aus meinem Knie quillt, nachdem ich zu schnell die steile Straße vor unserem Haus hinabgerannt bin. Ich habe den Duft eines frischen Pinienzapfens in der Nase, dessen Kerne ich mit Steinen aus ihren harten Schalen herausschlage. Die Räume unserer Wohnung, die Badestellen am Fluss, die Einkaufsstraßen, die Strandpromenade, alles ist vollgestellt mit Erinnerungen. Zugerümpelt, kann man sagen. An jeder Ecke überlagern sich die Lebensphasen. Einfach nur im Hier und Jetzt zu sein, wird fast unmöglich, weil die gute alte Zeit in allen Ritzen hängt und jede Freude, diese Orte immer noch für mich zu haben, überstrahlt. Nirgendwo ist das unbarmherzige Verstreichen der Zeit so greifbar wie hier, wo wir immer besonders intensiv gelebt und gefühlt haben. Und nirgendwo trifft mich der Schmerz unvermittelter, dass wir nichts festhalten können und alles irgendwann ein Ende findet. Alt geworden fühlt sich das an und so, als ließen sich den schönen Erinnerungen keine neuen mehr hinzufügen. Als wären die besten Momente schon gelebt und alles, was jetzt noch kommt, sind zweite Aufgüsse. Verzweifelte Versuche, eine Kinderwelt lebendig zu halten. Ehrlich gesagt, ein bisschen viel Weltschmerz für 3 Wochen Sommerurlaub im Jahr. Und irgendwie auch unfair gegenüber der Gegenwart. Man könnte sagen, das ist normale Alterssentimentalität. Das befällt einen irgendwann. Das schadet nicht. Es kann im Gegenteil sogar ganz schön sein, sich ab und zu genussvoll von der Melancholie in die Schraubzwinge spannen zu lassen, wenn man mit sich allein ist. Aber allein will ich hier nicht sein. Was ist mit dem Menschen, den ich am meisten liebe, die Frau, mit der ich alles teilen will? Wie könnte ich ihr den Ort vorenthalten, der mich so geprägt hat? Ich schwärme doch immer von dieser Wohnung, dieser Landschaft. Das will ich mit der wichtigsten Person im Leben teilen. Und sie will dorthin, nach all den Erzählungen und Fotos, die wir gemeinsam angesehen haben. Beunruhigend der Gedanke, es könnte ihr nicht gefallen. Zu wenig los, zu heiß, zu wenig Komfort, was auch immer. Hätte das mit uns eine Chance, wenn sie mein Katalonien ablehnte? Am Anfang einer Karriere von wechselnden Paarbeziehungen geht das alles noch leicht von der Hand. Wir fahren halt einfach hin. Einen anderen Urlaub könnten wir uns sowieso nicht leisten. Und alle Befürchtungen unbegründet. Nichts hat sich vor Ort verändert, und dennoch ist alles neu. Keine Eltern, ein geliehenes Auto, erste große Liebe. Die alten Rituale, die altbekannten Wanderrouten und Stammlokale, ich sehe sie durch die Augen des geliebten Menschen wie zum ersten Mal. Die Begegnungen mit der Vergangenheit sind noch kein Grund, ins Grübeln zu verfallen. Die Kindheit ist noch nicht weit weg. Das Erwachsensein eher ein Spiel, das wir einüben, indem wir seine Regeln testweise anerkennen. Mein Ort wird unser Ort. Erinnerungen werden gemeinsam zurückgetragen, liebevoll gepflegt und in weiteren Sommern gemehrt. Irgendwann aber zerbricht die erste große Liebe. Ich verliere den Menschen, aber behalte den Ort. Mit den schönen neuen Erinnerungen, die nun schmerzende neue Erinnerungen sind. Zeit vergeht, in der ich erst in Scherben liege und mich anders wieder zusammensetze, und es beginnt etwas Neues, ebenso Großes. Eine neue Liebe, ganz anders, nicht besser, nicht schlechter. Die Gelegenheit, neue Fehler zu begehen, bei gleichzeitiger Vermeidung der alten. Auch jetzt wird es unweigerlich Sommer und Katalonien ruft mich wieder, ruft uns. Da ist die Hoffnung, dass sich der alte Ort durch die Anwesenheit eines neuen wichtigsten Menschen ein weiteres Mal erneuern könnte. Und da ist mein fester Vorsatz, die frische Liebe nicht zu erdrücken mit meinen Ritualen, diesem fatalen, das haben wir schon immer so gemacht, das keinen Raum lässt für Erfahrungen, die uns beiden gehören könnten. Und auch diesmal fahren wir los, voller Vorfreude, mit extra für die Reise bespielten Tapes im Kassettendeck. Regen auf deutschen Straßen, Frühstückseinkäufe in gigantischen französischen Supermärkten, überall Kreisverkehr, Rosmarinbüsche und erste Pinien auf dem Autobahnrastplatz. Die Reise vollzieht sich im vergangenheitsfreien Raum. Alle Momente gehören uns noch gemeinsam. Erst als wir triumphal einrollen in den herbeigesehnten Ort, müde und zufrieden aus dem Wagen rutschen in die gleißende Nachmittagssonne und jetzt alles gut sein sollte, zwickt mich eine leise Trauer zum ersten Mal irgendwo zwischen Magen und Brust. Da steht sofort irgendein anderer Sommer neben diesem oder gleich mehrere. Ich versuche, dieses Gefühl für mich zu behalten. Hoffe, dass es nur ein vorübergehender Anflug von Melancholie ist. Ob sie die plötzliche Eintrübung bemerkt hat? Hoffentlich nicht. Die Wohnung ist kühl und dunkel. Schon nach dem Aufschließen entströmt ihr der vertraute Willkommensgeruch. Mit jedem neu geöffneten Fensterladen füllt sie sich mehr mit Licht. Aufgeräumt und erwartungsvoll sieht sie aus. Als freue sie sich darauf, mit Gegenständen und Personen, Geräuschen und Gerüchen gefüllt zu werden. Als könne sie es nicht erwarten, ein weiteres Mal Kulisse zu sein für einen dieser Sommer. Und dennoch sitzt für mich die Traurigkeit in jedem Raum. Ich flüchte mich in Verrichtungen. Strom anschalten, Kühlschrank einstöpseln, Gas andrehen, die Wanduhr aufziehen. Sie läuft derweil still durch die Wohnung, betrachtet Möbel, Bücher und Bilder, spürt die Veränderung in der Atmosphäre, die Verdichtung von gelebter Zeit in den Räumen. Alles meine gelebte Zeit, nicht ihre. Sie sieht die Bilder der anderen vor sich und den Tisch, an dem wir aßen, die Betten, in denen wir schliefen. Sie spürt, wie schwer ich plötzlich geworden bin, denkt an all die besetzten Orte, die wir noch besuchen werden, und auf einmal wird ihr das alles zu viel. Plötzlich steht sie in der Tür mit feuchten Augen, sagt, sie müsse mal ganz dringend spazieren gehen und stürmt aus der Wohnung. Irgendwohin, wo sie etwas unverstellte Gegenwart ganz für sich allein haben kann. Was Drama und große Emotionen angeht, sind wir am Peak. Es kann nicht schlimmer werden. Von außen betrachtet muss das alles trostlos und tief traurig wirken. Warum also sollte man sich das antun? Man könnte dieses ganze zu viel an Vergangenheit doch einfach hinter sich lassen und sich andere, unverbrauchte Schauplätze suchen, die man mit neuen Erinnerungen zurümpeln kann. Aber es ist nicht so einfach. So konstruiert es sich auch anhören mag, es geht am Ende um Heimat, um Verbundenheit, um Wurzeln. Da sagt man nicht wie nach 2 Wochen Robinson-Club an der Algarve, hier fahren wir nicht mehr hin. Der Teil meiner Persönlichkeit, wo sich Verwurzelung und Heimatgefühl verstecken, wurde vielleicht schlecht angelegt und wenig gepflegt, aber trotzdem arbeitet es dort und wuchert. Es ist mir ein fast schon körperliches Verlangen, in diesem Katalonien zu sein. Wenn ich für ein Jahr nicht hinfahren kann, dann schleicht es sich mit Sinneshalluzinationen in meinen deutschen Alltag. Dann rieche ich an schwülen Tagen plötzlich das Meer auf einem mittelthüringischen Marktplatz, höre Zikaden vor meinem Altbaufenster und klappere die Tabakläden der Stadt ab auf der Suche nach Zigaretten, die so schmecken wie die stinkenden schwarzen Ducados der Opas in den spanischen Straßencafés. Und so geht es dann weiter, immer im Wechsel. Hier ein Jammern und Schmachten, bis ich endlich wieder unten sein kann, und dort erneutes Gejammer, weil die Erinnerungen zu schön sind und die Zeit einfach nicht aufhören will zu vergehen. Ein ewiger Kreislauf des Jammerns. Ein Fluch. Unablässig bläst heute ein bissiger Wind von See herein. Allerlei Schmutz treibt auf dem Wasser und legt sich in einer geschwungenen Linie dort ab, wo die Wellen aufhören zu rollen. Ich sitze auf meinem Handtuch im Sand und betrachte den angeschwemmten Unrat. Eine Chipstüte, ein blauer Plastikschraubverschluss, ein Stück hellgrün leuchtende Kordel. Der Müll, den das Meer ausgespuckt hat, wird bald von den Raupenfahrzeugen entfernt worden sein. Im Morgengrauen haken sie sich durch den Sand und hinterlassen den Strand als weiße, glattgebügelte Oberfläche ohne jede Fußspur. Nur meinen biografischen Müll räumt niemand weg. Was ich dieses Jahr hier lasse, steht nächstes Jahr mit all dem anderen Zeug wieder da. Jetzt habe ich den Salat. Sehenden Auges habe ich mich fest manövriert, komme nicht vor und nicht zurück. Ohne Katalonien will ich nicht sein und kann es auch gar nicht. Es ist ja immer da. Gleichzeitig halte ich die Schwere dort nicht aus. Ich zerdenke mir das Paradies, sabotiere mich selbst. Darf ich mir das von mir gefallen lassen? Wie hole ich mir die Gestaltungshoheit über mein Sommerzuhause zurück? In scheinbar ausweglosen Situationen, wenn man sich selbst als handlungsunfähig erlebt, kommt meistens ein Therapeut oder die KI oder eine Freundin, die schlauer ist als man selbst und ruft, du steckst zu tief in deinem eigenen Kopf. Nimm Abstand. Wechsle die Perspektive. Das versuche ich jetzt. Versuche mich, so gut es geht, von außen zu betrachten und mir die naheliegenden Fragen zu stellen. Kritisch und nicht ganz so wohlwollend, wie es der Therapeut vielleicht gerne hätte. Wie ernst gemeint zum Beispiel kann diese groß aufgehängte Liebe zu Land und Leuten sein, wenn ich in Wirklichkeit jede Veränderung im Ort, jedes sanierte Haus, jeden neuen Parkplatz mit Argwohn betrachte, weil das Dorf sich nicht mir zuliebe in einen 80er-Jahre-Themenpark verwandeln will? Stelle ich da meine Sehnsucht nach heiler Kinderwelt nicht über das selbstverständliche Recht der Dorfbewohnerinnen auf Fortschritt und Verbesserung? Ist es überhaupt das reale Katalonien, nach dem ich mich in Wirklichkeit sehne, oder nur eine Sehnsuchtskulisse für meine sommerlichen Reenactments? Und darf ich mich eigentlich als Halbkatalane inklusive spanischer Staatsbürgerschaft inszenieren, wenn ich mich niemals wirklich interessiert habe für die dortigen politischen und sozialen Verhältnisse? Ich habe in Spanien keine einzige Erfahrung mit Machtstrukturen oder Hierarchie gemacht. Ich hatte keine Vorstellungsgespräche, keine Chefs, keine Steuernummer, keine Mahnungen im Briefkasten. Was weiß ich überhaupt über dieses Land? Und wenn ich über Jahrzehnte hinweg die Sehnsucht und das Gefühl kultiviert habe, doch eigentlich viel mehr nach Katalonien zu gehören als in dieses kalte, unwirtliche Deutschland, warum habe ich dann stets eine Handvoll Gründe gefunden, um nicht einfach dorthin zu ziehen und auszuprobieren, was passiert, wenn der Urlaub zu Ende ist und ich bin trotzdem noch da? Habe ich nicht einfach nur Schiss, all meine Projektionen würden in sich zusammenfallen, sobald der katalanische Alltag beginnt? Und könnte es nicht sein, dass mein behauptetes Zugehörigkeitsgefühl eine vollkommen einseitige Angelegenheit ist? Dass Katalonien ganz und gar nicht der Meinung ist, ich würde dazugehören und dass ich im Gegenzug überhaupt nicht klarkommen würde mit dem Katalanismo, dem allgegenwärtigen Nationalstolz und dem Fahnengeschwenke. So klingt das, wenn ich einmal ehrlich bin mit mir. Die Ergebnisse der Selbstbefragung werfen ein unschmeichelhaftes Licht auf meine Beziehung zur zweiten Heimat. Ich entdecke da ein ausgeprägtes Wunschdenken, viel Bequemlichkeit und ein gehöriges Maß Ignoranz. Wenn es noch was werden soll mit Katalonien und mit mir, brauchen wir eine neue Form des Umgangs. Denn letztendlich habe auch ich meine Sehnsuchtsorte bisher einfach nur konsumiert, wie ein Tourist. Wenn ich wirklich in einem Katalonien jenseits meiner Projektion ankommen will, muss ich mich auf die Suche machen nach einem neuen Zugang, einer neuen Rolle. Und wenn ich es richtig anstelle, bleibt mir dabei vielleicht alles, was ich bisher an geliebten Gewissheiten und Ritualen eingesammelt habe, trotzdem erhalten. Das wäre doch ein Ziel. Ich bin unterwegs in Barcelona, zusammen mit meinem Sohn Juri. Der muss eigentlich so schnell wie möglich ins Bett für seinen Mittagsschlaf, aber es ist 11. September, der katalanische Nationalfeiertag. Und deshalb geraten wir in eine monströse Unabhängigkeitsdemonstration auf der Avenida Diagonal. Das ist der achtspurige Boulevard, der das Schachbrettmuster der Neustadt, sauber wie mit dem Filetiermesser gezogen, in zwei Teile zertrennt. Aus ganz Katalonien sind Menschen in die Stadt geströmt. Mit roten und gelben T-Shirts bekleidet, wollen sie auf zwei Verkehrsachsen gemeinsam eine Senyera, die Flagge Kataloniens, quer durch die Stadt bilden. An der Plaza de les Glòries sollen sich die beiden Achsen treffen und ein gigantisches V quer über den Stadtplan zeichnen. V wie Votar, V wie Voluntad, also Willenskraft, V wie Victoria. Mehr Bombast und Nationalsymbolik geht nicht. Die Polizei wird später schätzen, dass 1,8 Millionen Menschen auf der Straße waren, mehr als die Stadt Barcelona Einwohner hat. Und da stehe ich mit meinem mittagsmüden Kind plötzlich mittendrin. Überall Fahnen und Musik. Alle paar hundert Meter eine Samba-Truppe oder eine Marching-Band. Familien mit kleinen Kindern, alternativ gekleidete Jugendliche, Senioren mit Rollator. Alle sind da und alle scheinen gute Laune zu haben. Sí, ya, Independencia wird skandiert und ein baldiges Referendum über die Unabhängigkeit vom spanischen Zentralstaat gefordert. Juri auf meinen Schultern, ist schlagartig wieder hellwach und vollkommen euphorisiert von der Volksfeststimmung um uns herum. Direkt vor uns bilden die Castellers de Sant Cugat einen jener berühmten katalanischen Menschentürme. Hunderte Arme stützen das mehrstöckige Gebilde, eine Sardanaskapelle feuert die Turmbauer an und ich, der ich mich doch eigentlich imprägniert wähne gegen jegliches Nationalpathos, muss mir immer wieder verstohlen eine Träne wegwischen. Was passiert hier? Trotz meiner von Deutschland geprägten Allergie gegen alles Nationalgewese wirkt dieser Patriotismus hier so aufrichtig fröhlich und unbedrohlich, dass ich an ihm einfach nichts Widerwärtiges erkennen kann. Und ja, es berührt immer etwas in mir, wenn Menschen einen positiven Ausdruck finden für ihre Zusammengehörigkeit. Vielleicht, weil ich mich schwer damit tue, selbst Teil einer Gruppe zu sein. Vielleicht vergieße ich eine Träne, weil ich inmitten dieser feiernden Menschen eine Ahnung davon bekomme, wie es sich hätte anfühlen können, von Anfang meines Lebens an Teil dieser Gesellschaft zu sein. Der Mittagsschlaf ist heute wohl ausgefallen. Wir gehen heim. Juri, immer noch auf meinen Schultern, hat jetzt ein katalanisches Papierfähnchen in der Hand. Abends im Bett wird er mir erzählen, dass heute ein schöner Tag gewesen ist. Auf der A9, aber nicht Autobahn, sondern Autoroute, irgendwo Höhe Perpignan. Einmal mehr fahre ich das Auto Richtung Süden. Die Strecke kenne ich auswendig. Und trotzdem ist alles anders als sonst. Niemand auf dem Sitz neben mir, keine Kinder auf der Rückbank. Dort liegt stattdessen mein auseinandergebautes Rennrad. Zum ersten Mal fahre ich allein in unsere Wohnung in den Bergen. Zum ersten Mal im Herbst. Außer dem Rad habe ich mir Arbeit eingepackt, ein größeres Schreibprojekt. Und etwas Ruhe könnte ich auch dringend gebrauchen. Seit Monaten bin ich chronisch überfordert, gereizt und angegriffen. Darum bin ich aufgebrochen in die erste Workation meines Lebens. Jetzt, wo es ganz ungewohnt still ist im Wagen, fällt mir wieder auf, wie sehr sich mein Verhältnis zum Urlaubskatalonien bereits verändert hat, seitdem ich Vater geworden bin. Es fehlt plötzlich schlichtweg die Zeit für andauernde Selbstbespiegelung. Die Kinder mit ihren vielen akuten Bedürfnissen lassen mich einfach nicht mehr entkommen aus der Gegenwart. Aber noch etwas Einschneidendes verändert sich gerade. Über all die Jahrzehnte haben sich meine Eltern immer ganz allein um die Wohnung gekümmert, Schäden repariert, alle Rechnungen bezahlt. Auch hier habe ich es mir immer leicht gemacht. Ich brauchte nur hinzufahren, die Fenster waren geputzt und die Abwassergebühren entrichtet. Das ist jetzt vorbei. So schwer es meinen Eltern auch fällt, sie werden nicht mehr hinfahren. Das Alter fordert seinen Tribut. Die Reise zu beschwerlich, Bergwanderungen unmöglich, ohne Auto bleibt nur noch der Einkauf im Dorf. Auch das schmerzt, zu wissen, dass der geliebte Ort ihrer Sommer, ja auch fast all ihrer Sommer, ab jetzt nur noch eine schöne Erinnerung für sie sein wird. Plötzlich steht die Frage nach Verantwortungsübernahme im Raum und gleich wird ein Bündel neuer Ängste freigeschaltet. Wie soll ich mit meinem Schulspanisch komplizierte Formulare und Amtskorrespondenz verstehen? Kann ich mir das überhaupt leisten mit einem schwankenden Autoreneinkommen? Aber bleibt mir denn eine Wahl? Entweder ich übernehme jetzt die Wohnung oder ich verliere meinen wichtigsten Ort. Wird das jetzt also meine neue Rolle werden? Eigentümer? Vor diesem Hintergrund ist meine einsame Reise in die Pyrenäen auch ein Versuch, ein Entlastungstest. Schauen, ob die Wohnung noch andere Arten des Aufenthaltes zulässt, als einmal im Jahr für ein paar Wochen mit den gesammelten Urlaubserwartungen einer kleinen Familie überfrachtet zu werden. Um das herauszufinden, habe ich 2 Wochen Zeit. Nicht nur im Auto, auch draußen ist alles anders als sonst. Weltuntergangswetter. Ich fahre über halb überflutete Autobahnen, überquere im dichten Nebel den Grenzpass, umschiffe Schlamm und Geröll von abgerutschten Hängen. Erst hier, kurz vorm Ziel, merke ich so richtig, wie abgekämpft und traurig ich bin und wie sehr sich meine Stimmung von der aufgedrehten Wiedersehensfreude unterscheidet, mit der wir hier sonst immer durchrauschen. Musik aufgedreht, alle Fenster unten, den würzigen Geruch von Thymian und Kiefernwäldern einatmend. Ich hätte hier nicht hinfahren sollen, denke ich. Das Dorf liegt dramatisch zwischen tief hängenden Wolken, als ich vor unserem Haus aus dem Wagen steige. Sonntagnachmittag, kein Mensch auf der Straße, fast alle Fensterläden geschlossen. Müde schleppe ich Ladungen von Gepäck durchs Treppenhaus. Sonst freue ich mich immer auf die vielen Handgriffe, die es braucht, um die Wohnung in Betrieb zu nehmen. Heute ist mir das lästig. Heute will ich einfach nur essen, Wein trinken und ins Bett. Stühle und Sessel füllen sich mit Taschen und Beuteln. Jetzt schnell den Kühlschrank einstecken, damit meinen Einkäufen aus Frankreich nichts passiert. Aber da brennt kein Licht im Kühlschrank. Keins in der Küche, keins im Flur. Am Sicherungskasten ist alles okay. Ist es vielleicht das Unwetter von vorhin? Haben wir einen Blackout im Dorf? Aber das Licht im Treppenhaus brennt. Kein Zweifel, da ist etwas mit unserem Anschluss. Mit Glück habe ich jetzt noch eine knappe Stunde Tageslicht. Keine Entspannung, kein Ankommen. Immer noch ein Problem mehr. Hektischer Anruf bei Papa. Wie heißt unser Stromanbieter? Wie lautet die Kundennummer? Wann kam die letzte Rechnung? Papa weiß das alles nicht mehr so genau. Sein gutes Recht. Mit über 90 sollte man sich um so etwas nicht mehr kümmern müssen. Die Rechnungen wurden die ganze Zeit einfach abgebucht und damit war der Fall erledigt. Jetzt durchsucht er seine Aktenordner und ich merke, wie wenig Ahnung ich von allem hier habe, wie wenig ich mich die ganze Zeit für die wichtigen Dinge interessiert habe. Das habe ich jetzt davon, denke ich. Wenn es dumm läuft, kann ich hier direkt wieder einpacken. Und ich denke, dass ich jetzt anfangen muss, Dinge zu ändern. Mein Vater findet eine ältere Stromrechnung, aber es klappt nicht, mir Fotos davon zu schicken. Also notiere ich Vertragsnummer, Kundennummer, Stromzählernummer. Einfach endlose Zahlenreihen auf Papier, die er mir durchs Telefon diktiert. Über den Bergen vor unserem Fenster dämmert der Abend und ich hänge mit nichts als einem Haufen Ziffern bewaffnet in der Telefonwarteschleife des Stromversorgers. Plötzlich ruft jemand von draußen meinen Namen. Rosa, die Nachbarin vom Haus gegenüber, hat offene Fensterläden bei uns gesehen und unser Auto vorm Haus erkannt. Jetzt freut sie sich, mich vollkommen überraschend außerhalb der Saison hier zu sehen. Wir begrüßen uns von Balkon zu Balkon. Noelle Luth, ich habe keinen Strom, rufe ich zu ihr herüber und, aufs Telefon deutend, dass ich mich später melde. Die nächsten Stunden verbringe ich zwischen Warteschleifen und immer wieder neuen Hotline-Mitarbeiterinnen, die unseren Stromvertrag nicht finden und Daten von mir brauchen, die ich nicht habe. Der Telefonakku leert sich, in der Wohnung um mich wird es dunkel. Ich komme mir sehr verlassen vor im Schein meiner Fahrradleuchte. Am Ohr die Callcenter-Agents, die ich schwer verstehe und die mich schwer verstehen. Was heißt Stromzähler auf Spanisch? Abbuchung, Mahnung, Konto, Zahlungseingang. Wörter des hässlichen Alltags, die in meiner gemütlichen Urlaubswelt nichts zu suchen hatten, bisher. Irgendwann beim 5. oder 6. Hotline-Gespräch findet die Mitarbeiterin endlich unser Kundenkonto und ja, der Vertrag sei wohl ausgelaufen, ein Anbieterwechsel wahrscheinlich. Zu welchem Anbieter? Kann sie nicht sagen. Lässt sich heute nicht mehr klären. Damit ist es entschieden. Der Strom ist weg und er wird heute auch nicht mehr zurückkommen. Keine warme Dusche, kein gemütliches Abendessen im Schein der Stehlampe. Rosa ruft schon zum dritten Mal herauf von ihrem Balkon. Sie macht sich Sorgen, will wissen, ob ich etwas brauche. Eine Kerze vielleicht oder etwas Platz in ihrem Kühlschrank oder eine Steckdose für mein Telefon. Ob ich zum Abendessen herüberkommen will, fragt sie. Und ja klar, das will ich gern. Froh noch irgendwo willkommen zu sein, wenn die eigene Wohnung ein dunkles, ungastliches Loch geworden ist. Wie ich die paar Stufen von der Straße hinauf in ihre Wohnung emporsteige, fällt mir auf, dass ich noch nie bei ihr zu Hause war, obwohl wir uns schon seit immer kennen. Seitdem du im Bauch deiner Mutter da drüben die Treppe hoch bist. Das sagt sie gerne, jedes Jahr mindestens einmal. Bei Rosa ist es warm und der Fernseher läuft laut hörbar im Nebenzimmer. Sie erwartet mich im Flur, jedes Jahr ein bisschen kleiner und runzliger, aber noch immer sehr wach und voller Leben. Herzliche Umarmung, Küsschen links und rechts. Estás en casa, sagt sie. Du bist zu Hause. Rosa räumt aus den Schränken, was sie noch an Essen da hat. Viel sei das nicht. Seitdem sie alleine lebt, esse sie nicht mehr groß zu Abend. Am Ende stehen da eine aufgeschnittene Tomate mit Olivenöl und Salz, ein paar Mini-Zwiebacks, einer von meinen mitgebrachten französischen Käsen und etwas Jamon. Das Beste aber, Rosa hat noch einen kleinen Topf selbstgemachte Escudella, eine heiße Suppe mit Nudeln und Fleischbällchen. Eine simple Brühe, aber eine mit fast schon mythischer Tiefe. Die Escudella hängt wie ein Anker im Zentrum der katalanischen Küche. Seelensuppe, an der man sich festhalten und hochziehen kann. Ein passenderes Begrüßungsessen hätte sich nicht finden können. Und so sitzen wir am Tisch in Rosas Nähzimmer und essen, was da ist. Sie hat zur Feier des Tages eine Flasche Cava aufgemacht und wir trinken und reden, als träfen wir uns hier schon seit Jahren. Das Malheur mit dem Strom und das Ganze sich am falschen Ort fühlen, wiegt jetzt nicht mehr so schwer. Morgen werde sich schon eine Lösung finden, sagt Rosa. Ihr Schwager kenne sich gut aus in diesen Dingen. Nur te preocupes. Mach dir keine Sorgen. Nächster Vormittag. Ich sitze schon wieder hinterm Steuer, auf dem Weg in die Kreisstadt. Da gibt es ein Büro des Energieversorgers. Rosas Schwager hat schon angerufen. Man kann einfach vorbeikommen und eine Nummer ziehen. Als ich den Toyota die engen Kurven entlang durchs Tal jage, links von mir die riesigen Felsen der Bergkette, die wie ein umgekippter Zaun aus Hinkelsteinen schräg in den Himmel ragen, da bricht zum ersten Mal die Sonne durch die Wolken und endlich kitzelt mich ein wenig die Freude, wieder hier zu sein. Es fühlt sich richtig an und neu. Ich bin mit einem Auftrag unterwegs. Keine Wanderung, kein Badevergnügen, Alltagsdinge. Ich bin jetzt einer, der zielstrebig durchs Gebirge heizt, weil er Dinge zu erledigen hat und zufällig sieht dabei um ihn herum alles wunderschön aus. Könnte das schon dieser angestrebte neue Modus sein? Im Vergleich zur Vorgeschichte erscheint alles, was jetzt kommt, geradezu lächerlich einfach. Im Strombüro angekommen, sitze ich nach kurzer Wartezeit einem motivierten Mitarbeiter gegenüber. Ein Blick ins System und alles ist klar. Die Stromzähler wurden gewechselt, alle alten Verträge gekündigt und durch neue ersetzt. Bei uns habe anscheinend niemand auf die Benachrichtigungen reagiert. Darum wurde die Versorgung gekappt. Aber das sei kein Problem, wir machen einfach einen neuen Vertrag. Hier, jetzt, sofort. Und den machen wir besser gleich auf meinen Namen. Ein bisschen was ausfüllen, Ausweis scannen, unterschreiben. Alles Weitere kommt per Mail. Hier dein Ausdruck vom Vertrag und kann sein, dass morgen im Verlauf des Tages der Strom schon wieder da ist. Pim, pam, pum. Eine halbe Stunde später bin ich schon wieder draußen, stehe auf dem Paseo, der Stadtpromenade, wo samstags immer Wochenmarkt ist. Daheim in Deutschland wütet bereits der Herbst, aber hier leuchtet warm die Mittagssonne durch die Platanen. Die Außentische der Cafés füllen sich. Ich halte meinen Vertrag in der Hand und bin jetzt wirklich etwas stolz, ein Problem in dieser Sprache gelöst zu haben, in diesem Land, das eigentlich auch meines ist, aber immer nur, bis es kompliziert wird und anstrengend. Das Heute fühlt sich an wie ein großer Schritt hinein in die Möglichkeit meiner katalanischen Normalität, eine neue winzig kleine Wurzel, die ich hier geschlagen habe. Ich bin jetzt ein Mann mit einem Stromversorgungsvertrag in der Heimat seines Vaters. Das ist so lächerlich banal, und gleichzeitig ganz ernsthaft eine gewichtige Sache für mich. Am Folgetag kommt der Strom noch nicht zurück, aber ich beginne das Improvisieren zu genießen. Auch an diesem Abend gibt es wieder Essen in Rosas Nähzimmer. Sie hat Pilze gebraten und ich habe Wein mitgebracht. Ich stelle fest, wie gerne ich mich mit ihr unterhalte. Sie ist in diesem Dorf geboren, hat nie woanders gelebt und kann mir aus fast 8 Jahrzehnten Dorfgeschichte berichten. Dennoch lebt sie nicht in der Vergangenheit. Rosa trotz dem Alter und der Einsamkeit, näht und malt und klöppelt, singt im Kirchenchor, lernt Englisch und besucht einen Kurs, wo Senioren Computer und Smartphones erklärt werden. Mein Telefon lädt auf dem Nähtisch, während wir essen und reden. Ich langweile mich nicht eine Minute. Am nächsten Morgen nach dem Aufstehen ist immer noch alles dunkel in der Wohnung. Doch während ich Kaffee mache, schaltet sich der Kühlschrank plötzlich mit einem Brummen ein, und es wird hell im Flur. Wie ein Irrer juble ich über das Wunder des technischen Fortschritts. Elektrizität, bei mir zu Hause. Erst jetzt beginne ich, mich für die nächsten Wochen hier einzurichten. Erst jetzt hole ich das Rennrad aus dem Auto. Abends stehe ich am geöffneten Fenster in der Küche und bereite den Salat fürs Essen mit Rosa zu. Auch wenn ich jetzt nicht mehr auf Hilfe angewiesen bin, haben wir beschlossen, weiterhin miteinander zu speisen. Ich schäle Gurke und schneide Zwiebelspalten. Zuckende Blitze eines heranrollenden Gewitters erhellen meinen Arbeitsplatz und Regentropfen benetzen die angerichtete Salatplatte. Unter einem Schirm trage ich meinen Salat durch Gewitter und Regen über die Straße. Wie Rosa mir aufmacht und der Tisch im Nähzimmer schon gedeckt ist und der Fernseher wieder läuft und ich sie frage, wie ihr Tag war, ist alles so vertraut, als käme ich hier schon seit Jahren so zum Essen herein. Bei mir ist ganz viel in Unordnung. Ich bin ständig überfordert und unglücklich mit den Belastungen und Herausforderungen des Erwachsenseins. Denke oft, dass alles falsch läuft und ich es niemals schaffen werde, alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber es sind Momente wie diese, in denen ich merke, dass ich am Leben bin, weil noch Dinge passieren, die niemand voraussehen kann. Ereignisse, die ein Ärgernis unversehens in eine beglückende Erfahrung verdrehen, die eine Tür öffnen, hinter der sich ein schon hundertfach zu Ende erzählt geglaubter Ort plötzlich um eine neue Geschichte erweitert. Die Turmuhr schlägt 11. Draußen ist es dunkel, in Katalonien und in Deutschland. Ich habe jetzt Licht. Leben ist okay. Estoy en casa.
Bellavista Tres. Vom zweifelhaften Glück, im Sommer ein Zuhause zu haben. Essay von Raphael Jouvet. Sprecher, der Autor. Technische Realisation, Alexander Leier. Wortregie, Nicole Paulsen. Regie, Raphael Jouvet. Redaktion, Mareike Mage. Produktion, Südwestrundfunk 2026.